Femsplaining, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Femsplaining mit Alina und Nasti.
Hallo, willkommen.
Mit einem neuen Thema und vielleicht erstmal noch vorab mit einem neuen Design. Wir sind nämlich sexy, shiny und new auf Instagram, weil wir mit einem Freund von mir Fotos gemacht haben und sind sehr happy auch über die Ergebnisse. Vielleicht schaut euch das einfach nochmal an, weil uns ist aufgefallen, wir haben das ja im, wann haben wir mit diesem Podcast angefangen? Im November?
Vor
2,5 Jahren sogar, glaube ich.
Weil ja, das war das dritte Jahr hat schon angefangen.
Stimmt. Ja, das war in der Corona-Zeit und Nasti und ich haben uns seitdem schon irgendwie, also ich möchte behaupten, dass sich der Podcast weiterentwickelt hat in der Zeit und dass wir uns natürlich auch optisch irgendwo verändert haben und deswegen dachten wir uns so, es wäre vielleicht mal an der Zeit, ein neues Bild, irgendwie ein neues Logo vielleicht auch mal reinzubringen.
Ja, ich bin voll begeistert von diesem neuen Logo. Ich finde, das passt richtig gut zu uns und vielleicht, deswegen meinte ich auch, wäre es vielleicht auch mal lustig, so einen inhaltlichen Rückblick auch irgendwann mal zu machen, wenn vielleicht so zum dritten Jubiläum oder so. Weil ich glaube, dass sich manche Inhalte vielleicht sogar auch für uns verändert haben und das wäre auch irgendwie mal lustig.
Ja, ich glaube, schon alleine so die Grundart, wie man jetzt auch an die Themen rangeht oder auch wie man so einzelne Begriffe definieren würde.
Ja, absolut.
Ist jetzt schon ziemlich anders geworden. Also ich weiß noch, so unser Grundausgangspunkt damals war ja so, wir erklären mal Leuten, dass Feminismus nichts mit Männerhassen irgendwie zu tun hat. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich mehr an diesem Punkt angekommen. Aber da ging es halt wirklich sehr darum, so sehr niedrigschwellig irgendwie so grundlegende Begriffe zu erklären. Und ich habe schon den Eindruck, dass dieser Podcast immer noch dafür da ist, halt Feminismus irgendwie näher zu bringen und eben nicht irgendwie jetzt die krass hochgestochene Diskussion zu führen, sondern halt irgendwie versuchen, das so nahbar zu machen und irgendwie begreifbar zu machen, wo das uns auch einfach in unserem Alltag alle betrifft. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir sind weniger so Erklärbären.
Bärchen. Ja, ich finde, dass es auch vielleicht ein bisschen spannender ist, jetzt nicht immer nur Sachen zu erklären, so stumpf irgendwie. Und also ja, ich habe das Gefühl, wir haben auch viel gelernt und deswegen haben sich auch unsere Inhalte ein bisschen verändert. Und unser Thema heute ist ja, wie viele Leute das ansehen, ja auch ein feministischer Kampf. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so verkehrt, auch mal darüber zu sprechen.
Ja, das stimmt. Also ja, wir wollen heute über die Klimabewegungen sprechen. Es gibt ja so die eine Klimabewegung, gibt es ja nicht. Aber eben vor allem auf die engagierten Flinters in diesen Bewegungen schauen. Aber vielleicht auch eben grundlegend zu klären, ist das erstens ein feministischer Kampf? Und zweitens wird er auch vor allem nur von Flinters geführt, oder? Das ist doch irgendwie so ein bisschen so diese Grundausgangsfrage, die wir da irgendwie hatten.
Ja.
Weil wenn man sich das nämlich so, wenn man so an typische Personen denkt, die man mit Klimabewegungen assoziiert, da denkt man ja auch vermutlich vor allem an die Gesichter dieser Bewegung. Da denkt man an Greta Thunberg, da denkt man an Luisa Neubauer. Und auch wenn ich jetzt mir so eine typische Klimademo oder einen Klimaprotest vorstelle, da sehe ich schon viele Flinter-Personen, die irgendwie da dabei sind. Mhm. Nicht ausschließlich, aber das ist ja schon, finde ich, erstmal so das gesellschaftliche Image dieser Demos. Und das finde ich ganz spannend, wenn man es zum Beispiel kontrastiert mit einer Antifa-Demo oder so, da hätte ich schon eine überwiegend männliche Assoziation, wenn ich die Leute auf der Straße mir vorstelle. So.
Ja, interessanter Vergleich. Das ist mir gar nicht in den Kopf gekommen.
Ja, ich hab das bei meiner Recherche tatsächlich auch ein bisschen gelesen. Es gibt natürlich auch verschiedene Erklärungsansätze, warum es auch mehr Flinter-Personen augenscheinlich gibt.
Mhm.
Aber vielleicht zu Anfang ist mir auch, also in der Recherche aufgefallen, dass es dann doch ein paar Studien gibt, die eben sich damit beschäftigen, also mit diesen Gender-Unterschieden und Klimawandel beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall.
Und da ist ja zum Beispiel, gab es eine auch 2018 von der Yale, vom Yale Program for Climate Education, hast du die auch gefunden?
Ja, es werden alle die gleichen Sachen sein.
Ja, klar. Dass es natürlich eben auch ein Gender Gap gibt, wie der Klimawandel wahrgenommen wird und dass Frauen schon mehr dazu tendieren, sich Sorgen um die Umwelt zu machen und den Klimawandel als einen solchen anzuerkennen und eben auch die Not damit anzuerkennen.
Ja, was ich spannend finde, ist, dass es so sehr viele verschiedene Studien gibt, die sehr viele verschiedene Sachen sagen. Aber ich habe mich das eben so ein bisschen gefragt, wie neu ist das auch irgendwie? Weil, weil ich fand, dass die ganzen Gesichter, die man noch sieht, und jetzt auch so zur Klimabewegung, ich finde, die sind alle, also diese ganzen Menschen sind sehr jung. Also ich finde, es sind sehr viele junge, auch Menschen auf der Straße und so. Und ich habe dann so ein bisschen was darüber gelesen. Ich will jetzt keine ganze Chronologie machen, aber ich habe von einem Historiker gelesen, dass er selbst auch sagt, dass das auch schwer ist, das irgendwie so ein Pinpointen, weil es auch schon in der Vergangenheit, also schon irgendwie im 18. Jahrhundert irgendwie so Naturbewegungen gab natürlich, aber so konkret gab es dann so eine moderne Umweltbewegung in den 70ern, wo so erste Umweltschutzorganisationen gebildet worden sind, dann gab es 1979 die erste Klimakonferenz. In den 80er Jahren wurden dann zum Beispiel auch in Deutschland erste so Umweltschutzparteien gegründet, weil, alles, wo es so ums Gründen ging oder irgendwie um den Klimaschutz, kam sehr häufig, hatte ich das Gefühl, mit eben so einer Sorge, weil es unmittelbare Konsequenzen gerade gab oder irgendwie unmittelbare Sorge. Also zum Beispiel in den 80ern, als die ganzen Parteien oder als Parteien gegründet worden sind, um die ganze Thematik, gab es zum Beispiel eine große Sorge um das Waldsterben in Deutschland. Das heißt, es war wie so ein kleiner Effekt darauf, dass man das gebraucht hat. Und zum Beispiel Tschernobyl in 86, da gab es dann ja die große Anti-Atom-Bewegung und auch wieder so ein neues Bewusstsein für Klimaschutz. Und 2011 mit Fukushima zum Beispiel, das sorgte als Krise auch dafür, dass man sich dann viel mehr damit beschäftigt, dass es Anti-Atom-Bewegung noch viel größer wurde. Und da zum Beispiel hat ja die Politik auch sehr stark reagiert, dass es dann, dass Atomkraftwerke runtergefahren werden und so weiter. Und zum Beispiel in den 90er Jahren potenzierte sich das alles und da gab es eine Umweltkonferenz in Rio 92 und da haben auch dann Wissenschaftler gesagt, okay, die Klimakrise ist menschengemacht, wir müssen etwas dagegen tun. Und dann wurde eben in den 2000ern kamen die ganzen Gipfel und die ganzen Klimakonferenzen, das Klimaschutzgesetz 2010 und dann das Pariser Klimaabkommen 2015, woran sich ja auch Fridays for Future oder Klimabewegung allgemein.
Woran ihr sich jetzt immer noch die Klimapolitik misst, ja.
Genau, und diese 1,5-Grad-Grenze, über die alle immer sprechen und ja, was sozusagen auch so ein bisschen zu einem politischen Fehlmove geführt hat oder zu einem Nicht-Einhalten des Pariser Klimaabkommens. Und ja, das fand ich spannend, weil dann erst 2018 eben Fridays for Future gegründet wurde und das ist ja sehr neu.
Total, vor allem wenn das jetzt halt, wenn ich an Klimabewegungen denke oder an Klimaproteste denke, ist das ja mit so mein erster Gedanke, dass ich an die Schule, wie war das noch, dass man die Schule ausfallen lässt, also die Schule schwänzt und zu Fridays for Future geht. Genau. Und das hat ja alles mit Greta Thunberg halt eben angefangen. Und das finde ich irgendwie auch nochmal ganz komisch zu hören, wenn man das so im Kontext jetzt gesetzt bekommen hat, dass das jetzt erst seit 5 Jahren so ist, dass es diese Person irgendwie gibt, die dann ja auch, und das ist ja auch ein bisschen spannend, nicht unbedingt auf einen Notstand in dem Sinne reagiert hat, dass es eine Katastrophe gab, sondern dass sie ja nur, oder sie ihr die wahre Gefahr gesehen hat von diesem konstanten, dieser konstanten Gefahr.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen, vielleicht ist das als Klischee gesprochen, aber auch so die Generation, auch so ein bisschen Klimaangst. Das fand ich auch interessant, da können wir auch nochmal, würde ich dich auch gerne nochmal fragen, so was du glaubst, was Klimaangst zum Beispiel auch in Leuten bewirkt. Also ob sie es aktiv oder eher passiv macht. Aber es gab ja 2018 dann den, so offiziell spricht man von, ja auch von einem Greta-Effekt. Und wir sind ja auch sehr jung. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht die 80er mitbekommen oder so. Aber wir würden schon historisch davon mitbekommen, wenn es so eine große, irgendwie, wenn es so eine Persona gegeben hätte, die stellvertretend für den Klimaschutz steht. Oder, weißt du, was ich meine?
Das, und das, ich glaube, so das Einzige, was womit wir aufgewachsen sind, waren diese Atomkraft-Nein-Danke-Sticker. Das ist etwas, woran ich so ja, total stimmt. die Erinnerung habe. Aber da wäre auch, genau, es gibt keine Identifikationsfigur. Und vor allem, wenn ich so an mein Aufwachsen denke, man hatte schon immer noch diesen Eindruck von, das sind die Hippies, die das machen, die so ein bisschen
sehr alternativ,
alternativ sind. Und das ist auf jeden Fall nicht im Kern oder in der Mitte, in Anführungszeichen, was auch immer das sein soll, aber der Gesellschaft angekommen mhm. ist. Also so Doris von Türkisch für Anfänger. Das wäre so mein Klischeebild von einer Umweltaktivistin oder einer Person, die sich für Klimaschutz interessiert, als ich aufgewachsen bin. Und ja. das hat sich natürlich in den letzten Jahren nochmal total geändert.
Ja, und wahrscheinlich war es auch, also es war ja vielleicht auch nicht so. Also es haben sich vielleicht auch viele verschiedene Menschen dafür eingesetzt, weil es ja auch viel auch mit so, also weil es ja auch viel mit Menschenrechten zu tun hat, aber medial ist das ja auch nochmal eine ganz andere Nummer jetzt, finde ich, als damals. Und tatsächlich gibt es auch eine Aktivistin, die ich nachher vorstellen möchte, die auch durch diesen Greta-Effekt aktiv wurde. Und der war auch sehr, also der ist schon, ich glaube auch wissenschaftlich gemessen. Der nahm dann 2019 auch wieder ab. Aber es waren sehr viele Menschen von dieser Person inspiriert. Also von durch dieser was
Schülerin. Hat man den gemessen, weißt du das? Den Greta-Effekt? Ich könnte mir vorstellen, dass man so sagt, zu so Google-Search-Eingaben oder sowas, dass da auf einmal mehr
gegoogelt wird. Nee, kann ich jetzt nicht sagen.
Okay. Ja, aber das stimmt schon. Also ich meine, nachgucken. Das kann man ja auch nochmal aus eigener Erinnerung einfach, also so habe ich das auf jeden Fall auch erlebt, dass Greta Thunberg da einfach überall in den Medien war, Klima und der Klimawandel überall in den Medien war. Und ich meine auch, dass relativ kurz danach, also es ging dann auch sehr Schlag auf Schlag mit dieser How dare you-Rede, dass das irgendwie einfach da nochmal komplett, ja auch so richtig Emotionen irgendwie ausgelöst hat, weil das ja auch eine emotionale Rede war.
Total. Und ich finde, ja, vielleicht schon mal spannend die Frage, ob Emotionen bei sowas wichtig sind. Also findest du, das ist irgendwie fehl am Platz, die Leute jetzt irgendwie über Emotionen zu bewegen? Oder sollte das irgendwie eher über wissenschaftliche Fakten gehen? Aber es wirkt so, als ob die Leute nicht darauf hören würden und viel mehr Leute irgendwie so über Emotionen. Das ist ja auch immer so dieses Ding, ich kümmere mich nur um Probleme, die ich vor meinem eigenen Auge sehe und irgendwie die mich selbst betreffen.
Ich bin schon der Meinung, dass Emotionen da sehr wichtig sind, gerade eben um diesen Not und um diesen Zeitdruck irgendwie zu fühlen. Ich kann mich von wissenschaftlichen Fakten sehr gut auch, also ich kann das, wir hatten zum Beispiel in der Uni auch gerade so ein Klimajournalismus-Seminar und da habe ich mich sehr intensiv auch mit den wissenschaftlichen Fakten auseinandergesetzt und cool. Da ist dann schon langsam die Angst hochgekrochen, aber man kann das extremst gut runterpressen, wenn es in Anführungszeichen eben nur Zahlen sind. Auch wenn ich genau weiß, dass das auf mich und auf mein Umfeld und auf unseren ganzen Planeten Auswirkungen hat, ich kriege das irgendwie so gut abgekapselt. Ich habe das Gefühl, das ist noch so ein Überlebensinstinkt aus eben Uni- und Schulzeiten. Ich weiß nicht.
Ja, und das ist aber auch etwas, was WissenschaftlerInnen sagen, was Klimaangst zum Beispiel auch bewirken kann, und zwar verdrängen.
Ja.
Und das ist jetzt nicht deine Schuld, weil du bist als Individuum auch nicht dafür verantwortlich, dass du die Klimakrise beendest, sondern unsere Politik und oder die weltweite Politik. Und ist jetzt nicht etwas, was ich auch judgen würde bei anderen Menschen. Aber ich verstehe auch etwas, also ich verstehe auch dieses Temporäre, dass sowas einen emotional temporär sehr beschäftigen kann und dann eben so ein bisschen abklingt, weil man jetzt nicht unmittelbar die ganze Zeit diese Folgen spürt. Und mir ging es genauso. Ich habe die Gerichtsverhandlung von der letzten Generation in Leipzig betreut. Ja. Genau. Und das war extrem emotional. Also man hat auch gemerkt, dass dieser ganze Gerichtsprozess sehr auf emotionaler Basis handelte. Auch so diese von den 5 Angeklagten der letzten Generation, die haben alle sehr bewegende und emotionale Reden gehalten. Man darf ja so ein Schlusswort sprechen, man darf am Anfang etwas sagen. Und es war auch sehr authentisch, weil es einfach auch ehrliche Punkte waren oder ehrliche Angst irgendwie, und man hat schon gemerkt, dass es einen irgendwie schon mitgerissen hat und ich mich schon sehr viel damit beschäftigt habe danach.
Kannst du kurz mal zusammenfassen, für was die angeklagt wurden und was vielleicht dann auch deren Beweggründe waren?
Die wurden letztes, also 2022 im Juni, haben sie eine Sitzblockade gestartet an einem sehr vielbefahrenen Ort in Leipzig, am Georgiring, und da haben sich 2 angeklebt und 3 andere, also einer hat die Rettungsgasse kontrolliert und 2 andere waren irgendwie noch nicht angeklebt, als die Polizei kam. Und sie hatten eben ein Banner mit Stopp den fossilen Wahnsinn und die letzte Generation macht ja die Sitzblockaden gezielt auf Straßen, wo viel befahrene Orte, also auf viel befahrenen Straßen, weil es eben um den Kohleausstieg geht und auch um die fossilen Brennstoffe und die Autos natürlich dazugehören und wollen darauf aufmerksam machen, einfach auch zum Beispiel auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen, statt jetzt immer überall mit dem Auto zu fahren. Und das ist ja so die sehr typische Protestform, die jetzt jeder natürlich kennt und beschimpft wird auch so ein bisschen. Und da in diesem Prozess ging es um Nötigung. Also dass die Menschen, dass die AutofahrerInnen genötigt wurden zum Anhalten und potenziell negative Einflüsse auf ihr Tagesablauf hatten und auf ihr auf ihren Arbeitstag.
Spannend. Also das heißt aber, was für eine Strafe wurden die jetzt verurteilt schon?
Ja, Freispruch. Okay. Was auch okay. Eine sehr, ja. Jetzt nicht so klar war. Und sie wurden aber auch freigesprochen nicht auf Hinblick der Proteste allgemein, sondern im Hinblick auf diesen Einzelfall, weil die ZeugInnen ausgesagt haben, dass sie keine negativen Einflüsse, juristisch gesehen gibt es da so verschiedene Aspekte und Faktoren, die zu dieser Nötigung gehören, die man so ein bisschen abklappern muss. Und dazu gehört auch so die Länge die Länge und Intensität des Protests und genau die Auswirkungen für die Betroffenen und so weiter. Und darauf hat die Richterin beschlossen, dass das ein Freispruch wird.
Ich finde es auch total geil, dass du das irgendwie jetzt gerade für Leipzig so runterbrechen kannst. Das ist ja gerade auch eine bundesweite Debatte, die ist ja auch schon, also die kann ich ja gefühlt auch schon fast nicht mehr hören, ne, mit den Klimaklebern.
Ja.
Inwiefern ziviler Ungehorsam dann das richtige Mittel ist und ob es dann das richtige Mittel ist, andere Menschen in ihrem Alltag zu beeinträchtigen. Aber da sind wir halt vielleicht eben genau wieder bei dem Punkt, den wir gerade besprochen haben, dass der zum Teil auch aus einer vermutlich emotionalen Reaktion macht, weil man eben diesen Druck schon richtig spürt, diesen Klimanotstand, dass man da auch einfach jetzt schon vielleicht das auch ein gewisses Maß an Verzweiflung erreicht hat und aber vielleicht eben auch andere Menschen emotional damit berühren möchte und sei es vielleicht in der negativen Art. Aber das könnte ich mir jetzt nur von außen vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwas dazu gesagt haben.
Ja, total. Also es stimmt komplett. Also es geht auch darum, einfach Aufmerksamkeit zu bekommen, auch mediale Aufmerksamkeit, weil das ja wiederum die Politik erreichen kann und ein bisschen unter Druck setzen kann. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Leute zu stören, zu nerven. Das wurde auch wirklich ins Wort gehoben, dass es ihnen leid tut, wenn die Menschen irgendwie negative Auswirkungen auf ihren Alltag hatten. Aber es muss eben sein, dass sie in eben diesem gewohnten Alltag gestört werden, weil das auch anderen Menschen passiert durch die Klimakrise. Und das ist nicht etwas, was sie gerne machen. Ich hatte das Gefühl, so dieser Gerichtsprozess steht auch irgendwie so ein bisschen symbolisch. Die sind überhaupt nicht davon abgekommen, dass sie das, die haben auch wiederholt, dass sie das immer wieder machen würden. Und dass es jetzt nichts ist, was sie bereuen in dem Sinne, sondern dass es wichtig ist und dass es so richtig nötig ist und schon auch viel so durch Klimaangst geschürt war. Und sie hatten auch ganz gezielt, sie hatten zum Beispiel einen sachverständigen Zeugen eingeladen, der Soziologe war und auch erklären sollte, was ziviler Ungehorsam ist, warum Protestformen sich auch entwickeln müssen, verändern müssen. Das haben sie jetzt nicht berücksichtigt im Urteil. Das war nicht ein Grund dafür.
Kannst du das denn auch nachvollziehen mit der Klimaangst? Also würdest du sagen, du hast Klimaangst?
Gute Frage, obwohl ich ja darüber nachgedacht habe, auch mit dem sowas das bedeutet, habe ich mich das gar nicht selbst gefragt. Weil ich würde gerade, also das ist irgendwie krass, aber ich würde Standpunkt jetzt mit meinem kompletten Wissen trotzdem Nein sagen.
Mhm.
Okay, so Momentaufnahme, wenn ich jetzt so direkt aus dem Herzen sprechen würde, würde ich direkt Nein sagen. Ich habe eben keine Angst. Also ich habe vielleicht Sorge und ich beschäftige mich schon viel damit, aber ich habe jetzt keine Angst. Und ich meine, das ist ja ein sehr privilegierter Standpunkt, weil ich weiß, dass ja, wir schon in einer Situation sind, in der wir weniger davon betroffen sein werden wahrscheinlich. Und ich bin dann noch voll nicht in so einem Bewusstsein. Also klar macht man ja bestimmte Sachen. Aber weißt du, fühle ich mich manchmal nicht stark genug, zum Beispiel jetzt auf den Einflug zu verzichten, weil ich so gerne das eine da machen würde. Oder ja.
Also dass man merkt, dass dann der Druck vielleicht dann auch doch nicht groß genug ist, wenn du sagst, aber ich würde jetzt irgendwie so gerne keine Ahnung, nach Sardinien in Urlaub fahren.
Ja,
und ich mache das total jetzt
bescheuert dabei.
Und ich habe vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber du hast ja jetzt nicht so so starke Gewissensbisse, da merkt man halt dann vermutlich, dass die Angst dann immer noch nicht groß genug ist. Oder?
Ja, aber dann ist die Frage, ob Klimaangst überhaupt eben Aktivität verursacht. Weil es gibt eben auch Studien dazu, dass es eher zu passivem Verhalten, so diesem Verdrängen auch kommen kann. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass also vielleicht mache ich das unterbewusst, dass ich es verdränge dann damit. Aber ja, ich fühle mich natürlich auch irgendwie bescheuert dabei, das so machen zu können, weil ich kann diese Entscheidung treffen. Ich kann das machen. Es gibt ja Menschen, die das nicht so entscheiden können wie ich. Und
ja,
für die müsste ich mich ja eigentlich anders entscheiden. Fällt mir nicht leicht. Aber gleichzeitig denke ich so, ich will auch jetzt nicht die komplette Verantwortung tragen, weil es sind immer noch die da oben. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also ja, da muss man, finde ich, auch mal bei allen Schritten aufpassen, jetzt auch wenn wir irgendwie darüber reden, was so Individualentscheidungen einfach angeht, dass wir da, dass das Individuum, das hast du ja schon vorhin total richtig gesagt, nur sehr bedingt Verantwortung trägt. Andererseits ist es dann doch sehr wichtig, dass jede Person vielleicht aber auch, ja, vielleicht weniger für die Emotionen, die gespart werden. Da bin ich jetzt gerade auch wissenschaftlich nicht tief genug drin. Aber ja, solange halt die Schwerindustrie macht, was sie macht, würde ich sagen, ist jetzt der Flug, den du machst oder nicht, natürlich im Vergleich nicht viel wert. Aber ich glaube, weswegen es schon wichtig ist, dass wir anfangen, ökologisch auch in unseren Alltagsentscheidungen zu denken, vielleicht auch einfach eine sehr hohe psychologische Wirkung hat, nämlich, dass wir alle uns mal mental immer mehr darauf einlassen, dass es diesen Klimawandel eben gibt und dass wir uns da einfach schon mal drauf einstellen sollten, weil der Klimawandel wird nicht weggehen, er wird immer, immer schlimmer werden. Und keine Ahnung, also zum Beispiel, wenn ich jetzt auch über Klimaangst nachdenke, dann kann ich das total gut nachvollziehen, dass du meinst, du fühlst ja jetzt, sag ich mal, körperlich keine Angst, wenn du jetzt darüber nachdenkst. Und das ist bei mir auch so. Also ne, wir tendieren ja vielleicht beide noch eher zum Verdrängen und erstmal irgendwie auf das akute Problem vor den Augen quasi zu schauen. Aber was ich schon ganz doll merke, es hat ganz dolle Auswirkungen auf meine Zukunftsplanung. Ich blicke relativ pessimistisch irgendwie in die Zukunft, also wo unsere Gesellschaft oder wo unser Lebensstandard sein wird in den nächsten 40, 50 Jahren. Ich habe keine Ambitionen, Eigentum in dem Sinne zu besitzen, so Immobilien oder sowas, so ein Haus. Ich meine, klar, das hat sicher auch ein bisschen was mit ändernden Lebensstilen und alternativen Lebensentwürfen zu tun, aber das ist tatsächlich... Und auch zu teuer. Well, yeah. Aber das ist, glaube ich, schon auch ein Grund, dass ich mir denke, für was denn? Dafür, dass diese Welt hier vermutlich eh bald untergeht, weißt du? Also ich habe schon ganz komisch fatalistischen Gedanken.
Ja, das ist schon sehr pessimistisch.
Das ist schon sehr pessimistisch, total. Also es wird ja jetzt auch nicht in den nächsten 40, 50 Jahren passieren.
Aber die Welt wird ja auch nicht untergehen.
Ja, ja, komplett. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, daran äußert sich das irgendwie. Oder auch schon, ich weiß nicht, ob wir dieses Riesenfass jetzt in der Folge aufmachen müssen, aber so mit Kinderkriegen, das ist nicht der Grund, warum ich nicht interessiert daran bin, Kinder zu haben aktuell. Und trotzdem ist das auch ein Grund, dass ich sage, ich habe keine Lust, Kinder in diese Welt irgendwie zu entlassen, wenn einfach so ganz, ganz ungewiss ist, wie dieser Planet aussieht in den nächsten Jahren. Weil das ja sehr doll davon abhängt, wie wir auch jetzt gerade handeln. Und
ja, total, das stimmt. Also auch so,
das merke ich nur daran.
Man kann natürlich als Einzelperson, also man muss jetzt nicht, also man sollte nicht 5 Autos besitzen. Und man sollte jetzt auch nicht mit dem Privatjet nach Sylt fliegen. Und weißt du, das sind schon natürlich
Steuerung-F-Doku, falls jemand das nicht geschaut hat.
Aber ich meine ja auch nicht nur die Politik, ich meine auch so Superreiche. Es sind halt, das ist prozentual, sind das die Menschen, die für Umweltverschmutzung verantwortlich sind. Und ich sehe auch diese Leute in der Verantwortung. Und nicht nur ich als kleine Nasti da irgendwie. Also, aber das macht mich eben wütender, dass diese Menschen so komplett darauf scheißen, weil sie eben am allerwenigsten davon betroffen werden, sein werden und deswegen auch nicht so viel machen müssen. Und ich verstehe ich finde diesen Gedankengang auch irgendwie absurd, aber ich hatte schon Zeiten, wo ich ein bisschen leidenschaftlicher war, was den Klimaschutz und so angeht. Natürlich war man so auf den Demos und so, weißt du, was ich meine, aber ich war schon irgendwie leidenschaftlicher in meinem Alltag, das privat für mich alleine auch zu machen.
Mhm.
Ich weiß nicht, warum sich das verändert hat. vielleicht ist das auch nur eine Phase und vielleicht wird es für mich wieder irgendwie mehr Kapazitäten geben, dass ich das wieder mehr mache. Aber weißt du, in so privatem Rahmen. Aber wie du meintest, weil es dann wichtig ist für die psychologische Einstellung und für so dieses Mindset.
Ja, ich finde auch, was jetzt auch öfter mal angeklungen ist, ne, dass wir ganz klar benennen müssen, dass Menschen aus dem globalen Süden die Menschen sein werden, die zuerst vom Klimawandel betroffen sein werden und die doll betroffen sein werden und schlimmer betroffen sein werden als wir, in Anführungszeichen, im globalen Norden. Aber was ich doch auch krass fand, jetzt auch bei der Recherche, dass eben vor allem Frauen, also vor allem im globalen Süden, aber dort eben vor allem Frauen auch diejenigen sind, die am stärksten betroffen sein werden vom Klimawandel. Also zum Beispiel die Klimageflüchteten, die es gerade gibt, von denen sind 80% Frauen und Kinder. Oder weiblich gelesen, Entschuldigung. Also 80%, sagt die UN. Das ist crazy.
Aber von, also, ja, okay. Weil, was auch irgendwie einleuchtend war, gleichzeitig sind aber auch Frauen viel davon betroffen, weil sie eben die sind, die nicht so leicht flüchten können.
Ja, weil sie die Familien versorgen
und sich anpassen müssen. Zurückbleiben. Genau, und so diese Aufgaben übernehmen, die
ja, ich glaube, wichtig dafür sind, dass sie bleiben. Ja, die Betroffenheit von Frauen bezieht sich eben auf beides. So einerseits halt eben, dass sehr viele Menschen, die geflüchtet sind, eben weiblich sind. Andererseits, dass eben diejenigen sind, die sich an diese Klimaveränderung anpassen müssen und vor allem dadurch stärkere Belastungen auf sich nehmen müssen. Also so ein, vielleicht ein bisschen so ein Klischee-Beispiel, aber dass halt eben Frauen, die auf dem afrikanischen Kontinent irgendwie ihre Familien versorgen, dass die vielleicht länger laufen müssen, um Wasser zu holen.
Klar, und das ein Risiko ist. Aber und das ist auch wirklich Fakt. Das ist jetzt nicht auch nur irgendein Klischee, was man mit diesem Kontinent verknüpft, sondern das ist auch einfach so, weil auch diese Faktoren oder diese Gründe auch auf jeden Fall für diese Menschen dafür sprechen, dass es wichtig ist, klimaaktivistisch zu sein. Und zwar Adenike Oladosu kennt man aus Nigeria. Sie studierte Agrarwirtschaft und hat eben Fridays for Future in Nigeria gegründet. Und sie war eben diejenige, die so inspiriert durch Greta war und ist vor allem sehr viel über Twitter vernetzt. Sie nutzt vor allem sehr viel Twitter, um auch eben das, was wir gerade besprochen haben, so diese Klimakrise anderen Leuten vor Augen zu setzen. Also sie setzt sich zum Beispiel ganz viel dafür ein, dass der Tschadsee wieder beflutet werden muss, weil der zu 90% ausgetrocknet ist schon fast und das aber eine extrem wichtige Wasserquelle ist für die angrenzenden Länder. Sie erkannte eben auch, dass dieser Wasserverlust, aber auch diese Überschwemmungen in Afrika, die sie miterlebt hat, sehr große Auswirkungen auf die Menschen hat in Form von zum Beispiel auch in Landwirtschaft. Also sie hat ja Agrarwirtschaft studiert und sie hat eben erlebt, dass Landwirte und Hirten sich bekämpfen, weil ihre Länder entweder austrocknen oder andere Menschen zum Beispiel ihr Ackerland verlieren durch Überschwemmungen. Und da spürt man einfach heute schon eben die Konsequenzen. Und sie spricht von einer afrikanischen Perspektive. Sie möchte eben, wie wir gesagt haben, also diese Figur Greta Thunberg, klar, sie hat viel geschafft, aber es gibt eben auch diese Wichtigkeit, dass andere KlimaaktivistInnen auch sehr präsenter werden, um eben diese afrikanische Perspektive auch präsenter zu machen, weil die Auswirkungen auf den Kontinent größer sein werden. Also es ist ja jetzt schon bewiesen, dass der afrikanische Kontinent zum Beispiel sich viel schneller erhitzt und dadurch ja auch viel schnellere Konsequenzen auf sie zukommen. Und sie selbst nennt sich Ökofeministin, weil sie sagt, dass die Gleichberechtigung der Frauen in der Gesellschaft eben mit dem Klimakampf in Verbindung stehen. Und das, was du schon genannt hast, nennt sie eben auch, dass die Frauen stärker davon betroffen sind, weil sie mangelnden Zugang zu Bildung zum Beispiel auch haben. Sie sind verantwortlich für Ressourcen und für Wasser und das mit der Aufgabe, das Wasser zu besorgen, ist auch ein Aspekt, den sie eben beleuchtet und betont, weil das ein größeres Risiko für die Frauen natürlich birgt, längere Strecken gehen zu müssen. Und sie betont eben auch diese zeitliche Komponente, also so dieses, es ist eigentlich schon, bei uns ist es schon eigentlich wirklich komplett drüber, also die Zeit ist gekommen, also allerspätestens, also es muss was passieren.
Ja, das, okay, spannend. Das heißt aber, sie ist dann, also sie mobilisiert eher ein Publikum außerhalb dann von Afrika, also sie versucht irgendwie den Rest der Welt irgendwie so ein bisschen dazu zu bewegen, diese dieses Dringende irgendwie zu verstehen, oder?
Genau, also es gibt auch so, also auch eine andere afrikanische Aktivistin, die leiten auch so ein bisschen eben die, eine philippinische Aktivistin, sie wollen auch so ein bisschen aufmerksam darauf machen, hey, wir sind die Länder, wir tragen die meisten Konsequenzen, sind aber überhaupt nicht die Verantwortlichen für diese, die geschaffene, menschengemachte Klimakrise. Also es gibt ja auch diese Liste und die aktuelle Liste besagt, Platz, also das Ranking ist ja China, USA.
Welche Liste? Du meinst mit den höchsten Emissionen?
Emissionen, genau. Und das sind ja China, USA, sind natürlich sehr große Länder, aber im Vergleich zu Afrika ja trotzdem vergleichbar. Russland, Deutschland ist ja auch dabei, Indien, Japan und Adenike Oladosu, sie vernetzt sich eben deswegen so gerne medial, damit das so diese Aufmerksamkeit darauf lenkt.
Mhm.
Und da ist eben Twitter, also sagt sie, ein großes Tool für sie, um sich zu vernetzen, auch zum Beispiel auch mit Greta Thunberg, aber auch einfach Informationen weiterzugeben.
Mhm. Ja, das, also damit sprichst du ja auch jetzt so diese Klimaungerechtigkeit dann auch einfach an, ne? Dass so vor allem die Industrieländer des globalen Nordens dafür verantwortlich sind, dass es den Klimawandel gibt und dass wir jetzt hier auf einem immer heißeren Planeten irgendwie leben werden. Und ja, auf der gleichen Seite werden die ärmeren Länder im globalen Süden die ersten sein, die Konsequenzen am dollsten spüren.
Eine Frage vielleicht jetzt auch nochmal dazu, weil wir das Stichwort auch so ein bisschen Care-Arbeit hatten, jetzt auch also in diesem Beispiel der Klimaaktivistin, und du hattest das ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, und das ist ja auch Teil davon, dass man eben, warum sind Flinter sozusagen gefühlt das Bild der Klimabewegung?
Gefühlt, aber auch mit den ersten, also anhand von ein paar Studien, gibt es auch mehr Flinter-Personen in der
Klimabewegung. Genau, das ist also genau.
Wenn auch nur sehr punktuelle Studien, aber ja.
Genau, also das ist natürlich auch schon ein Fakt. Also der Klimastreik 2019, dieser erste große weltweite, da wurde ja auch irgendwie gemessen, dass 70% weiblich gelesene TeilnehmerInnen waren, die da mitprotestiert haben. Und das ist natürlich schon so. Es ist nicht nur gefühlt, genau, Entschuldigung, aber es geht vielleicht um die, mir geht's gerade um die Begründung, warum ist das so?
Da gibt es ja auch nur verschiedene Erklärungsansätze.
Und, genau, und ich wollte jetzt gerade den Care-Arbeit-Ansatz besprechen mit dir und dich fragen, wie du das siehst. Also, weil es natürlich auch verschiedene Meinungen dazu gibt, im globalen Norden wird ja trotzdem die Begründung dafür genannt, dass Frauen eben so dieses typische Mitfühlender sind, auch für andere mitdenken und so weiter, so diese ganzen Sachen, dass das sie dazu bringt, aktiver zu sein für dieses Problem.
Ja, also es klingt halt irgendwie sehr logisch, so wenn man Care-Arbeit für sein Umfeld betreibt, dann kann man ja auch, ist der Schritt nahe, dass man Care-Arbeit für den Planeten ja irgendwie dann auch betreiben möchte. Ich finde es so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie stört es mich ein bisschen, weil Frauen dann wieder so in dieser natürlichen Versorgerrolle irgendwie drin sind. Andererseits ist das ja auch einfach ein Fact, dass Frauen schon alleine von ihrer Art zu denken mehr mitfühlend oder öfter mitfühlend denken und öfter eben Care-Arbeit betreiben. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt nicht abwegig, dass das schon ein Punkt sein könnte, der viele Flinters da draußen irgendwie motiviert. Ja, aber finde natürlich auch, dass es immer so ein bisschen, es hat einen komischen Beigeschmack, finde ich. Wie siehst du denn das?
Viele KlimaaktivistInnen sagen zu dieser Position, dass das, was man im Klimaaktivismus ja auch macht, man challenged ja so ein bisschen die Hierarchien und die Positionen.
Man hat ein
die Feindbild. Männer eben, genau, und die Männer auch eben in unserer Gesellschaft einnehmen. Und dass sie deswegen auch viel weniger daran rütteln wollen und deswegen sich auch viel weniger für Klimaaktivismus einsetzen, weil sie ja dann ihre Position aufgeben würden.
Okay, spannend. Und das hat jetzt Luisa Neubauer gesagt, oder das ist so ein bisschen einfach so, was mehrere KlimaaktivistInnen
sagen? Was mehrere KlimaaktivistInnen sagen, auch, also Luisa Neubauer hat das gesagt, aber zum Beispiel auch die Ende-Gelände-Sprecherin Charlie Dietz hat auch darauf aufmerksam gemacht.
Ja, ich verstehe, glaube ich, den Ansatz. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum Männer weniger involviert sind, aber ich glaube, andersrum funktioniert schon, dass Frauen deswegen, genau, aber dass Frauen deswegen mehr involviert sind, kann ich mir einfach gut vorstellen, weil es eben, was ich gerade eben auch schon so reingelabert habe, weil ich einfach glaube, dass das Feindbild oder die Zielgruppe, die sich da irgendwie gerade querstellt, sowohl beim Feminismus als auch beim Klimawandel eben diese alten, weißen, konservativen Männer sind. Und ich mir vorstellen kann oder das einen logischen Ansatz auch finde, dass Frauen natürlich auf eine andere Art und Weise mit dieser Ausbeutung von Ressourcen und Menschen und damit eben auch mit diesem Machtungleichgewicht viel besser nachempfinden können und deswegen auch viel leichter wütender werden deswegen als Männer. Und das ein Anreiz auch sein kann, warum sie sich so engagieren.
Ja, es so. Ist auch gemessen von einer Studie, das Öko-Wut genannt, auch ein Katalysator ist für so eine, also aktiv zu werden. Also jetzt nicht Angst, sondern eben auch Wut. Und wenn Frauen und Flinter immer noch ungleichberechtigt sind, es ist ja auch irgendwie ein Kampf um Gleichberechtigung. Ja. Und das ist deswegen die Frage von ganz Anfang, ist das ein feministischer Kampf, ist für mich auf jeden Fall so, weil das die Verbindung davon ist. Und ich weiß nicht, wenn man so auch auf feministische andere Kämpfe schaut, die sind natürlich auch sehr von Betroffenen ausgetragen. Mhm. Und das können, also sehe ich auch so ein bisschen so, weil wenn du davon etwas mehr betroffen wirst, dann kämpfst du ja auch mehr dafür, dass es nicht so ist. Und das erkläre ich mir irgendwie im Klima, Kontext auch so, weil ja auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass Frauen davon mehr betroffen sein werden.
Ja, ja, voll. Übrigens da auch noch, was ich auch einen spannenden Fakt fand, dass Frauen in so Katastrophenszenarien oder bei Desastern gab es jetzt auch eine Studie, dass die dort mehr geschlechtsspezifischer Gewalt auch ausgesetzt werden oder sind. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Klimakatastrophen, aber Klimakatastrophen würden eben darunter fallen. Was ich irgendwie auch nochmal krass fand, also was ein weiterer Punkt ist, weswegen Frauen mehr betroffen sind von der Klimakrise. Und das ist auch, dass Studien dazu gibt, dass die ihre Ausbildung weniger oft dann beenden können durch eben die Klimakrise. Vermutlich, weil viele flüchten müssen, aber auch, weil tendenziell es dann so sein wird, dass Frauen eben oder Mädchen aufhören müssen, ihre Ausbildung zu machen, um eben die Familie zum Beispiel zu unterstützen bei dieser Umwelt. Vielleicht verlierst
du auch alles, genau. Das ist ein gutes Stichwort, weil es gibt auch eine Klimaaktivistin aus den Philippinen, Marinelle Ubaldo. Die hat eben 2013 nach einem Taifun beschlossen, da war sie 16, dass sie etwas, also sie ist die Tochter eines Fischers. Dieser Taifun bedeutete damals über 6.000 Todesopfer und brachte einen Schaden von 4 Millionen Euro. Zum Beispiel ihre komplette Familie, also sie hat erstens Familie und Freunde verloren in diesem Taifun und auch einfach das Zuhause. Und sie als Fischerfamilie bist du natürlich auch ärmer. Und wenn du dann alles verlierst, also dann, also durch eine Klimakatastrophe, das ist furchtbar. Und daraus zieht sie auch so ein bisschen das Resümee, ein bisschen klar machen zu wollen, hey, die Verantwortung haben, die dafür zuständig sind, schaut, was bei uns passiert, obwohl wir nicht die Verantwortung tragen für das, was wir austragen müssen. Und sie ist Teil der Local UN Climate Change Conference of Youth und sie setzt sich für verschiedene Sachen ein, also auch für so kleinere Aspekte wie das Verbot für Einwegplastik, die Reduzierung von CO2-Emissionen und die plädiert für die Investition von erneuerbaren Energien. Und sie organisierte zum Beispiel auch so den ersten Jugendklimastreik in ihrer Heimat und ist medial auch sehr präsent, auch weltweit sehr präsent. Sie möchte eben so aufmerksam auf diese, auch auf diese einzelnen Menschen, wie sagt man?
Einzelschicksale?
Schicksale aufmerksam machen, was das so konkret für Menschen bedeutet, darunter zu leiden und was das für Konsequenzen bedeutet. Mhm.
Ja, total spannend. Also schon alleine das eben auch als so junge Person irgendwie alles auf die Beine zu stellen. Ne? Also das meintest du ja auch schon, dass viele KlimaaktivistInnen einfach jung sind und ja teilweise auch um einiges jünger nochmal sind als wir irgendwie. Also ja, schon Anfang 20 ja auch.
Echt. Ja, voll. Und dann irgendwie mit 16 dann schon auch irgendwie das. Und Greta Thunberg war damals ja auch extrem jung in der Schule. Und es gibt zum Beispiel auch so Aspekte, die wichtig sind. Es gibt eine Aktivistin, Rayan Franca aus Brasilien, eine indigene Frau. Es gibt auch eine aus Ecuador, die sich Helena Gualinga, die sich die 21 ist, die auch sehr ähnlich eben auch vor allem auf indigene Frauen aufmerksam machen möchten, weil zum Beispiel auch in Brasilien ist es einfach auch gefährlich, klimaaktivistisch zu sein. Und da ist es vor allem sehr wichtig, unter Bolsonaro gab es ja jetzt sehr viele Regenwaldrodungen und das bedeutet für indigene Familien auch Verlust von Land. Und darauf macht sie zum Beispiel auch sehr aufmerksam und will sich dafür auch einsetzen und versteht ihren Klimaaktivismus auch eben als Gleichberechtigung von Indigenen in Brasilien. Und das ist auch wieder so eine Vernetzung von eben Thema, die Klimabewegungen sind sehr weiß, sind sehr städtisch und sehr akademisch, finde ich. Und
mit Blick auf Deutschland würde ich das auf jeden Fall bestätigen.
Das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt. Also es gab, das hatten wir in unserem Vorgespräch ja gesagt, mit Vanessa Nakate aus Uganda, die dort so die ersten Proteste ins Leben gerufen hat und 2020 eben in Davos auch Teil war und mit den ganzen weißen Klimaaktivistinnen abgebildet wurde.
Auf einem Foto? Und die, genau, ein Foto von denen? Ja.
Genau, es wurde ein Foto gemacht und die Presseagentur, die das Foto verbreitet hat und gemacht hat, hatte sie ja weggeschnitten vom linken Rand sozusagen und sie war die einzige schwarze Aktivistin auf diesem Bild, die weggeschnitten wurde und da natürlich auch, wie zu Recht, sie einen Rassismus Vorwurf ausgesprochen hat, so was das soll und wie du ja, sie in unserem Gespräch zitiert hattest, dass sie nicht nur sie als Aktivistin weggeschnitten haben, sondern einen ganzen Kontinent weggeschnitten haben und das wieder so den Bogenspann zu diesem Afrika als Kontinent vergessen wird im Klimaaktivismus.
Ja. Ja, ich finde, wenn ich jetzt irgendwie nochmal so über die Klimabewegung nachdenke, die globale ja irgendwo, also wir haben ja mit Deutschland mehr oder weniger angefangen und sind ja jetzt sehr global auf einmal geworden, dass man auch da merkt, wie eben beim Feminismus auch, wie intersektional das alles passieren muss und wie viele verschiedene Diskriminierungsformen da einfach mit reinspielen und dass eben der Klimawandel Diskriminierung und Marginalisierung und Benachteiligung verstärkt. Also das kann man ja eigentlich so, absolut. Was du jetzt auch von der brasilianischen Aktivistin erzählt hast, das sieht man ja dann auch nochmal an dem Beispiel eigentlich.
Ja, sie ist auch an einer Hochschule, also ich habe gelesen, sie war eine von 35 StudentInnen, also indigenen StudentInnen von 22.000 Studierenden, die dort auch schon diskriminiert wurden als indigene Person. Was willst du an der Uni? Geh zurück in den Regenwald, war so ein Zitat, das sie sehr häufig nutzt, um klarzustellen, wie stark diese Diskriminierungsform durchgreift eben auch. Und was ich dich aber noch fragen wollte, ist, warum du glaubst, warum ist diese Form von Aktivismus auch sehr häufig eben so akademisch? Warum? Also es ist auch zum Beispiel 2/3, die bei Fridays for Future mitprotestiert haben, haben einen Hochschulabschluss. Das ist so eine gemessene Form davon. Und wenn ich an so ein Bild denke von, also es ist ja auch klar, dass Bildung etwas Wichtiges ist und dazu beiträgt, dass Missstände aufgezeigt werden, dass man, also dass Informationen wichtig sind, aber warum glaubst du, sind diese Menschen so aktiv?
Also, blöd gesagt, könnte ich mir einfach vorstellen, dass Menschen mit Hochschulabschluss ja dann auch einfach Studien besser lesen können, Studien besser verstehen können und runterbrechen können. Dass das vielleicht wirklich mit der Wissenschaft, die hinter dem Klimawandel steht, zusammenhängt. Andererseits denke ich mir gerade bei den anderen Beispielen, die du jetzt auch genannt hast, dass viele dieser Aktivistinnen brauchten ja jetzt keine Zahlen, um zu verstehen, was der Klimawandel bedeutet, weil sie das im eigenen Leib erfahren haben. Aber ich könnte mir halt eben vorstellen, dass die Wissenschaft, die hinter dem Kampf für Klimagerechtigkeit steht und auch beim Kampf gegen KlimaleugnerInnen, dass man da einfach relativ fit sein muss und sich nicht auch vor allem abschrecken lassen darf von diesen Zahlen und wissenschaftlichen Erhebungen. Das wäre jetzt gerade so eine Idee, die mir da so in den Kopf gekommen wäre. Aber
naja, und vielleicht auch so ein bisschen auch wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Und klar darf man Wissenschaft auch hinterfragen und Studien hinterfragen, wie auch immer. Aber was du jetzt angesprochen hast, auch bei Leugnern, das ist ja sehr komplett unwissenschaftlich, die Begründung, warum Menschen die Klimakrise leugnen. Also es ist ja sehr oft.
Es ist ja Konsens in der Wissenschaft, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt.
Ja.
Ja.
Aber ich finde auch so Fridays for Future und so weiter, ich finde, das ist auch, also es wirkt schon sehr akademisch, es ist auch sehr studentisch irgendwie. Und also es ist auch einfach so, dass wir oder die Menschen, die das machen und studieren und gerade irgendwie vielleicht auch einfach die nötigen Ressourcen haben. Also wir wissen aus unseren eigenen Erfahrungen, dass man als Studentin viel Zeit hat, viel Zeit haben kann, je nachdem, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber auch, ja, wenn man irgendwie finanziell anders gerade gestellt ist, als jetzt zum Beispiel eine auszubildende Person, die 600 Euro im Monat verdient und eine 40-Stunden-Woche hinter sich hat und vielleicht auch einfach keine Lust hat, zu kaputt ist oder wie auch immer. Man hat einfach viel mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen. Man kann, also in dem Sinne von, dass es schon fast irgendwie ein Privileg ist, auch diese Zeit aufwenden zu können. Und woran ich mich auch so ein bisschen gestört habe, war, im Uniqlo in Leipzig gab es immer so ein bisschen so die, so auf dem, die sind ja immer so beschriftet, also da schreiben Leute
da,
auch immer.
Da werden Monologe
geführt. Genau, da werden, Diskussionen ausgeführt. Und da stand dann manchmal so, lass alles stehen und liegen und studieren kannst du immer noch danach oder irgendwie sowas. Jetzt Klimakrise, bla bla bla. Auf jeden Fall, klar. Aber man muss auch über den Tellerrand schauen können, so ein bisschen in der Situation. Und auch vielleicht andere Leute mitdenken und dann vielleicht auch für die mitprotestieren, die das nicht können. Und dann hat jemand nämlich drunter geschrieben, sorry, ich bin BAföG-Bezieherin, ich habe noch einen anderen Job, ich habe das und das, ich habe, auch wenn ich so dahinter stehe, wie auch immer, ich habe gar keine Zeit, ich muss mein Studium in 6 Semestern machen, ich kann jetzt nicht komplett mich, also ich bewundere auch diese Orga, die dahinter steht und die Leute, die sich dafür einsetzen, das bewundere ich auf jeden Fall, aber ich zum Beispiel war auch eine BAföG-Studentin mit manchmal zu manchen Zeiten 3 Jobs oder so, also dieser Aspekt hat mir manchmal schon echt gefehlt, dass man
total
das kritisiert, wenn Leute dann nicht mitmachen.
Ja, nee, absolut. Also man hört dann ja auch ab und zu mal so Beispiele eben von, obwohl Luisa Neubauer studiert ja sogar noch parallel, ne? Theoretisch studiert die noch in Göttingen. Aber ne, von oder ich glaube, es gab auch eine letzte Generationsaktivistin, die gesagt hat, sie hat jetzt ihr Studium abgebrochen, ist jetzt Vollzeitaktivistin, so. Finde ich total lobenswert und bewundernswert und ja, man braucht aber schon dafür einfach ein ganz anderes finanzielles Backing. Und das ist nur so ein kleines, das ist nur so ein kleiner Side-Fact, den ich irgendwie spannend fand. Das hat auch nichts mit der Folge zu tun, aber ich bin irgendwie total auf dem Trip hängen geblieben, wie viel Vermögen Luisa Neubauer hat, weil sie ist ja ihre, also das, da muss man ein bisschen gucken, glaube ich, auch, dass man jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht in irgendeine komische Verschwörungserzählung hier rein und ich möchte auch gar nicht Luisa Neubauer bashen. Ich fand es einfach nur spannend, weil sie ist ja auch eine Nachfahrin von diesem Remsmar-Clan, also von den TabakherstellerInnen. Und hat ja jetzt auch mehrere Bücher schon geschrieben. Das ist ja auch alles ihre eigene Leistung. Aber ich glaube, die hat halt richtig, richtig, richtig Kohle. Und dann denke ich mir halt so, ja, dann kann man sich das natürlich auch ganz anders leisten, Vollzeitaktivistin irgendwie zu sein. Und sie hatte dieses finanzielle Polster schon, bevor sie bekannt geworden ist. Ja. Und jetzt ist natürlich auch mit ihrem Talkshow-Auftritt und alles, ne? Die verdient ja, glaube ich, auch einfach gut Geld. Aber und leistet absolut wichtige Arbeit. Aber trotzdem dachte ich mir so, ja, das ist einfach auch ganz anderes Polster.
Ja, ich finde es enorm wichtig, das hervorzuheben, dass das eben, ja, bei ihr zum Beispiel der Fall ist. Es ist natürlich jetzt nicht bei allen so, aber vielleicht spreche ich jetzt auch eher für Leipzig. Wir wohnen ja hier, wir bekommen das alles hier mit und vielleicht ist das so aus meiner Perspektive oder aus meiner Ansicht so, aber ich habe schon das Gefühl, in meinem Umfeld, man hat ja auch schon Leute kennengelernt, die dann irgendwie aktivistisch sind. Und ich hatte schon das Gefühl, dass viele Menschen ein finanzielles Polster hatten, um das auch so durchzuziehen. Und das muss man, ich finde, das muss man viel mehr auch präsent machen. Ich muss, also weißt du, also ich finde, es ist ja auch voll in Ordnung, dass das eben anstrengend ist, dass das viel abverlangt. Viele, also ich meine, man, also zum Beispiel im Gerichtsprozess, wenn du schuldig gesprochen wirst, musst du auch die Kosten tragen. Also zum Beispiel, und wenn du verurteilt wirst, und musst du nicht nur die Kosten vom Prozess tragen, sondern du musst auch einen Tagessatz irgendwie, zu dem du verurteilt wirst, ja auch bezahlen. So ist es nicht, natürlich. Und darunter leiden auch viele Menschen. So ist das nicht. Es machen jetzt nicht nur, Leute sind nicht nur aktivistisch, nur weil sie Geld haben. So ist das nicht. Aber irgendwie finde ich schon, dass es ein wichtiger Aspekt ist, den man noch ein bisschen mehr ins Wort heben müsste, dass es auch ein großer Aspekt dem sein kann, dass man sich so dem so krass hingibt, dass man so diese Möglichkeit hat.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich wir neigen uns jetzt auch schon wieder dem Ende der Folge irgendwie zu. Ich glaube, ich wollte nur gerne einen Aspekt noch ansprechen, den ich auch noch sehr einleuchtend fand, aber irgendwie trotzdem auch krass fand, dass wir jetzt ja schon in der Folge sehr viel auch darüber gesprochen haben, dass Frauen stärker vom Klimawandel betroffen sind, dass es auch Erklärungsansätze gibt, warum sie sich vielleicht auch nochmal mehr für Klimaschutz für Klimagerechtigkeit einsetzen. Aber ich finde, auf der anderen Seite haben wir dann mal wieder sehr die Patriarchy, die grüßt. Und auf der anderen Seite sind Frauen nämlich viel, viel seltener, aber in Entscheidungspositionen. Also das finde ich irgendwie nochmal so eine krasse Diskrepanz, dass sie stärker betroffen sind und trotzdem nicht in den Entscheidungspositionen sind oder relativ unfair repräsentiert sind bei Klimapolitik. Also ein, zwei Zahlen nur, also bei der COP26, also bei dieser weltweiten Klimakonferenz, waren 10 Delegierte von 140 weiblich, was ich krass finde. Und im Bundestag haben wir sowieso eine Zweidrittel-Eindrittel-Aufteilung. Umweltministerien waren auch nur ein Drittel Frauen. Und das, finde ich, ist halt einfach schon auch ein krasser Missstand. Ja. Weil es tatsächlich auch Studien gibt, und das ist ja dann auch wieder logisch, Frauen sind stärker eben betroffen, dass wenn Frauen in einem Parlament sind, da gab es auch diese eine Studie aus dem Jahr 2019 im European Journal of Politics Economy, dass die nämlich auch erhoben haben, dass eine mehr weibliche Repräsentation in nationalen Parlamenten dazu führt, dass eben mehr Climate Policies umgesetzt werden. Und das ist natürlich auch wieder nur eine Studie, aber das würde ich gerne nochmal zum Abschluss irgendwie nochmal irgendwie so deutlich machen, dass es auch einfach mehr weibliche Führungskraft braucht,
ja,
um mit diesem Klimawandel umgehen zu können.
Voll. Ja, finde ich total krass, wenn du das jetzt nochmal so vorliest. Und was ein bisschen passend ist, ich hatte ja schon erwähnt, Charlie Dietz von Ende Gelände, die hat auch mit einem, also auch einen Aspekt erklärt, warum eben viele Flinter jetzt SprecherInnen sind, oder also für Ende Gelände, ist, weil sie ganz am Anfang eben eine Doppelspitze hatten, also immer eine weibliche und eine männlich gelesene Person, und sie ganz deutlich die Erfahrung gemacht haben, dass medial die männlich gelesene Person oder männlich und männlich sozialisierte Person viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, viel öfter zitiert wurde, also quasi als stellvertretend für Ende Gelände, und sie sich dann dafür entschieden haben, dass sie für diesen gleichberechtigten Aspekt und auch damit ja mehr Flinter gehört werden oder auch so ein bisschen den Raum dafür bekommen, SprecherInnen jetzt nur noch mit Flinter besetzt werden.
Mhm. Ja, das finde ich auch einen guten Umgang damit, und da merkt man halt eben schon, dass in vielen Klimabewegungen einfach auch schon so Lernprozesse stattgefunden haben und auch durchaus feministische Denkweisen da sehr präsent irgendwie sind. Also ja, dass da schon Frauen auch bewusst, ganz bewusst in die Öffentlichkeit irgendwie gestellt werden.
Ja, irgendwie gibt mir jetzt so retrospektiv die Folge auch wieder so ein bisschen so Aufschwung, so selber wieder ein bisschen mehr aktiv zu sein. Wie fühlst du dich da?
Ja, doch. Also ich merke einfach immer wieder, das ist wie ja, so eine To-Do-List, also ein Punkt auf der To-Do-List, den man so ewig vermeidet. Und wenn man sich dann aber damit wieder auseinandersetzt und irgendwie auch über inspirierende Beispiele redet, also ich fand das irgendwie auch total krass, was für spannende Leute es irgendwie da draußen gibt, und ne, bin irgendwie beeindruckt von dem, was sie machen, dass man dann auf einmal dann wieder total viel Spaß hat. Man muss nur halt sich damit konfrontieren und sich dazu zwingen. Und das ist schon, also ich finde es schon, das ist ein Thema, zu dem ich mich zwingen muss, mich damit zu konfrontieren.
Ja, stimmt. Mittlerweile für mich auch, dass es so ein bisschen in meinen Alltag durchdringt, auf jeden Fall. Ich habe mir deswegen überlegt, vielleicht mit so ganz kleinen Sachen auch anzufangen wieder.
Mhm, zum Beispiel?
Also das war so irgendwie so ein lustiger Aspekt, aber ich wollte einfach mal kein Zewa mehr kaufen. Ich weiß nicht warum, es ist so bescheuert, aber weil ich besitze zum Beispiel kein Auto, und ich glaube, ich werde in der Stadt, in der ich lebe, auch nie eins brauchen, weil ich mich gut auch zum Beispiel mit mal so einem Mietauto irgendwie so durchkomme, wenn ich irgendwas abholen muss oder sonst irgendwas. Ich finde, da braucht man das nicht, aber Fürs eben, was du vielleicht auch gesagt hast mit diesem psychologischen Ding, dass man das so sich ins Bewusstsein zurückholt und so ein bisschen was für sich, also so vielleicht in eine größere Aktivität bringt, sind vielleicht so kleine To-Dos, wie du sie genannt hast.
Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort.
Ja, mich würde eigentlich interessieren, was andere Menschen so von Klimaangst denken. Das finde ich spannend.
Oder auch eben, wie sie Aktivismus für sich irgendwie betreiben oder ja, was sie davon denken.
Welche kleinen Sachen sie machen oder welche großen Sachen. Ja, naja, schreibt uns.
Schreibt euch. Ja, genau, schreibt
uns. Wenn uns irgendjemand noch zuhört. und wir sehen uns am nächsten Mal.
Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.